Es ist ein Sommer-Special. Es geht darum, wie hat der Van Gogh sein Ohr verloren? Ist er Opfer von seinem eigenen Wahn gewesen und hat sich das Ohr selber abgeschnitten? Oder ist er Opfer von einer Straftat gewesen? Das habe ich aus einem Buch, das ich in meiner letzten Ferien gelesen habe. Das Buch ist von Hans Kaufmann und der Rita Wildegans. Van Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens. Das diskutiere ich mit meiner Gästin heute, der Sophia.
Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise führt, wo wir angefangen haben. Und jetzt habe ich es verstanden. Du willst zeigen, wie komplex Strafrecht ist. Wir haben jetzt gesehen, wie viele Möglichkeiten von Wahrheiten es gibt, je nachdem, wie es du interpretierst. Es ist also nicht schwarz-weiß, sondern es ist meistens in der Grauzone, wo man die Wahrheit suchen muss.
Und es hat sehr viel mit der Person zu tun, die nach der Wahrheit forscht. Jeder kennt die Geschichte von Van Gogh. Er sei von psychischen Problemen und unter Einfluss von Stress gestanden und allenfalls auch von relativ viel Absurd. Und hat sich dann am 23. Dezember 1888 in Arles in einem Anfall von Selbstzerstörung das linke Ohr abgeschnitten. Dann hat er das Ohr in ein Tuch gewickelt und im örtlichen Bordell abgegeben, bevor er dann ohnmächtig in sein eigenes Bett gefallen ist. Das ist die gängige Geschichte, die man vom Van Gogh kennt. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sophia?
Ja, ich denke, ja.
Die Stimme, das ist eben Sophia, sie ist Expertin über den Van Gogh und den Paul Gauguin. Und um die zwei soll es heute gehen.
Ich bin nicht Expertin von Van Gogh und von Gauguin, sondern ich bin eine Kunstliebhaberin von ihrem Werk.
Gut, das stimmt vielleicht. Nein, das stimmt natürlich. Aber der Van Gogh ist ein grosser Briefschreiber. Der hat in seinem Leben unzählige Briefe geschrieben und du kennst die Briefe und dadurch auch das Innenleben von Van Gogh sehr gut.
Ja, ich habe diese Briefe gelesen. Er hat fast täglich seinen Brüder geschrieben und in diesen Briefen steht ein bisschen, was er malt und wie er zu Weg ist.
Und der Anlass von diesem Podcast ist ein Umstand, dass ich in der Ferien ein Buch gelesen habe. Das heisst «Van Goghs Ohr», «Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens». Das Buch ist von einem Hans Kaufmann und einer Rita Wildegans. Und die stellen eben Thesen auf, dass die Geschichte, die gängige Variante vom Ohrverlust von Van Gogh, die ich vorher gerade gesagt habe, dass die nicht stimmen sollen. Sie führen in einem Buch zahlreiche Indizien an, wo am Schluss der Paul Gauguin als Täter dastehen. Es ist eine Art Nachlageschrift gegen den Paul Gauguin. Und ich habe gedacht, ich möchte die Sache hinterfragen, analysieren. Und von dem her ist, glaube ich, Sophia die richtige Gesprächspartnerin, weil sie sich sehr intensiv mit diesen zwei Malern auseinandergesetzt hat.
Ich bin ja jetzt sehr gespannt, wohin die Reise führt mit dir, Duri. Weil ich habe nichts von meinen Ohren gelesen in diesen Briefen.
Das ist ein Indizienprozess. Und ganz viele kleine Hinweise deuten die zwei Autoren, die dann ihr Bild zusammensetzen. Ausgangslage ist, dass der Van Gogh ein Haus in Arles gemietet hat und dort ein Atelier des Südens eingerichtet hat. Er wollte dort ein Künstlerhaus machen. Und der Paul Gauguin kommt dann im Herbst 1888 auf Besuch, nach einigem Werben von Van Gogh.
Genau, der Van Gogh hat eigentlich das Atelier für sich selber eingerichtet und hat monatelang gewartet, dass der Gauguin sich dafür interessiert und kommt. Und der Gauguin kommt ja aus der Not, weil er kein Geld hat. Und er kann jetzt mit dem Vincent quasi zusammen wohnen und der Vincent wird von seinem Bruder finanziert und so kann er sich auch noch ein bisschen über Wasser halten.
Genau, und der Bruder ist Kunsthändler in Paris und da ist der Gauguin gerade das doppelte Interesse, weil er allenfalls noch gerade Bilder über den Van Gogh-Brüder verkaufen kann. Wie heisst der Bruder zum Vornamen?
Theo.
Der Theo Van Gogh ist der Bruder. Das Ohrabschneiden passiert am 23. Dezember 1888. Es ist 8,1 Grad kalt, es hat den ganzen Tag geregnet, gegen den Abend weniger stark. Das sind die meteorologischen Ausgangslagen. Das ist darum wichtig, weil sie, vor allem der Van Gogh, ist ein Plein-Air-Maler. Das heisst, sie haben draussen gemalt und jetzt sind wir so in einer Regenphase. Das heisst, sie sind auf engem Raum in diesem kleinen Häuschen aneinander gebunden, weil sie nicht rauskommen.
Ja, ich denke auch, dass sie an diesen Tagen nicht vorausgegangen sind und sicher genug anders zum Zeichnen hatten.
Es ist eine der kreativsten Phasen, sowohl vom Gauguin wie auch vom Van Gogh. Es entstehen in diesen 3-4 Monaten von dieser Künstlergemeinschaft unglaublich viel Werk.
Ja, sie sind natürlich auch eine Art Konkurrenten, oder? Und sie sind natürlich beide unter Druck, um ziemlich viel machen.
Also unter Druck je gegenseitig. Ja, jeder hat den anderen übertrumpfen.
Denke ich, ja.
Jetzt haben wir Weihnachten. Es ist der 23. So wie ich das Leben von Vincent van Gogh kenne, ist das ein besonders emotionaler Moment für ihn. Also er ist am Weihnachten 1875 entlassen worden. Er ist am Weihnachten 1881 von seinem Vater vor die Tür gestellt worden. Also Weihnachten, das ist für den Van Gogh ein kritischer Tag per se.
Also das ist kein kritischer Tag für den Vincent, glaube ich. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht rausgelesen. Ich denke, er ist einfach sehr ein emotionaler Mensch und er ist psychisch auch nicht sehr stabil. Er fühlt sehr intensiv. Er will auch die Freundschaft mit dem Gauguin intensiv. Er kämpft um die Freundschaft. Er ist begeistert. Und es kann wie leicht halt kippen, kann man sich vorstellen, wenn etwas so von einer Seite so mit Druck kommt, oder?
Es ist dann aber so gewesen, dass wenige Tage vor dem Weihnachten hat der Glaube am Gauguin ein Glas Absinthe den Kopf gerührt. Also es hat zu einem Zwist gegeben, das weißt du vielleicht genauer, und der Gauguin hat ja dann gedroht, dass er abreist an dem 23. Dezember.
Ja, das hat natürlich der Vincent sicher nicht so weitergegeben in seinen Brief. Er hat ja nur eine Bemerkung drin geschrieben, ja, der Gauguin hat ein bisschen genug von dem Arl, von der kleinen Provinzstadt und wahrscheinlich auch ein bisschen genug von mir. Das ist das Einzige, wo er schreibt darüber. Er hat von seinem Anfall und von seinem Absinthglas, das er geschmissen hat, nichts am Brüder geschrieben.
Ich weiss nicht, ob du das weißt, aber so wie ich es jetzt gelesen habe in diesem Buch, ist er am Absinthe oder grundsätzlich auch am Alkohol schon sehr zugetan. Also er trinkt lieber mal ein Glas zu viel als zu wenig. Vielleicht auch als Selbstmedikation.
Wahrscheinlich haben mehrere, also auch der Gauguin wird auch getrunken haben, aber der Vincent hat ja natürlich auch psychische Probleme gehabt. Also er ist psychisch nicht sehr robust gewesen. Er war ja ein Eigenbrötler gewesen. Er ist ein bisschen nicht ganz gesellschaftsfähig, würde man heute sagen.
Ja, er hat im sozialen Umgang, ist er, glaube ich, sehr schwierig gewesen.
Ja, aber er war eigentlich total ein guter Typ gewesen und wie zu idealistisch, zu fest das Gute glaubt und das unbedingt wollen und er hat nicht davon abgewichen.
Natürlich, also wenn du nicht weich bist, nicht konsensfähig, dann wird es schwierig in unserer Gesellschaft. Also ich werde 1888 nicht anders gewesen sein. Vielleicht sogar noch starrer im System. Mhm. Jetzt ist These von diesen zwei Autoren, Autorin und Autor. Sie sagen, quasi dem 23. hat der Gauguin endgültig genug, sagt, ich reise ab, komme aber mit dem Koffer und einem Degen in der Hand, weil er kurz davor sind zwei Prostituierte oder Zofen, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall zwei Frauen sind abgestochen worden in Arles selber und darum ist dann der Gauguin nicht mehr ohne Degen ausgegangen. Also kommt er mit Degen und Koffer und sagt, ich gehe jetzt. Lässt den Van Gogh stehen. Der Van Gogh renne ihm dann hinten an. Und es kommt dann draussen zu einer Auseinandersetzung bei der, wo dann der Gauguin den Van Gogh hat versucht, vom Leib zu halten und ihm mit dem Degen das Ohr abgehauen hat. Der Van Gogh hat dann das aufgelesen, eingewickelt und sei ins Bordell, hat sich dann einer Prostituierten übergeben mit Namen Rachel und hat ihr gesagt, behalten Sie bitte den Gegenstand auf, der ist sehr wertvoll. Sie hat dann zurück in sein Häuschen, hat dort versucht, das Blut zu stoppen, ist im Bett ohnmächtig geworden und ist dann am nächsten Morgen von der Polizei dort gefunden worden. Im Anschluss vom Auffinden ist dann auch der Gauguin wieder vor Ort auftaucht. Er hat die Nacht in einem Hotel verbracht, ist dann dort vernommen worden durch die örtliche Polizei, ist kurzfristig verhaftet gewesen, ist dann entlassen worden, hat den Brüder, Theo van Gogh, nach Paris telegrafiert, hat gesagt, hey, dein Brüder hat sich ein Ohr abgeschnitten, Er ist in einem psychisch ein komischen Zustand. Er ist in der örtlichen Klinik. Komm bitte schnell. Der Theo ist dann auch gekommen und hat dann seinen Bruder, den Vinzenz, im Spital besucht. Das ist auch noch wichtig, weil über das Ohr abschneiden findet sich ja, glaube ich, keine Briefzeile.
Es findet sich wirklich kein Satz.
Ist aber nicht nötig, weil dann der Theo ja keine 12 Stunden später auf Platz erscheint.
Genau, und in dieser Zeit ist ja der Vinzenz im Spital und kann ja gar nicht, ist ja dann nicht in einem Zustand, wo er... Aber wenn die Polizei vor Ort gekommen ist und den Gauguin einvernimmt, hat man dann den Vinzenz nicht einvernommen in diesem Fall?
Ja, eben, den findet man ja in einem ohnmächtigen Zustand unmittelbar. Aber das ist natürlich ein guter Hinweis. Ich möchte jetzt mit dir noch die Indizien durchgehen, die die Autoren aufstellen und zum Schluss kommen, dass eben der Gauguin zu Unrecht sofort entlastet wird auf Platz. Aber der Nein von der Einvernahme vom Vinzenz ist nie gedreht. Und auch das schriftliche Protokoll vom Gauguin hat man nie gefunden. Aber ich weiss nicht, wie man dazu kommt, aber es muss eins gegeben haben, ja. Also, die Indizien sind einmal eben der zeitgenössische Polizeibericht, den hat man noch, und die medizinischen Aufzeichnungen. Und die gehen eigentlich alle davon aus, dass sich der Vinzenz van Gogh selber verletzt hat, also selber das Ohr abgeschnitten hat.
Was heisst, die gehen davon aus?
Also die Ärzte gehen davon aus, dass er das selber gemacht hat.
Das hat er dann von der Gauguin dann erzählt?
Das ist die These wieder von diesen beiden Autoren, die sagen, ja, der Gauguin ist dann vor Ort gekommen und hat quasi gesagt, der Vinzenz hat sich selber verletzt. Und sie finden das eben verdächtig, weil der Gauguin nicht daheim geschlafen hat, also nicht in dem Haus in Arles. Und dann ist die grosse Frage, ja, wieso weiss das der Gauguin? Also oben liegt Vinzenz van Gogh ohnmächtig im Bett und der Gauguin sagt unten bei der Polizei, ja, er hat sich selber ein Ohr abgeschnitten. Also die Autoren gehen gerade von dem aus und sagen, das muss verräterisch sein. Er hat da etwas zugegeben, was er gar noch nicht hätte können wissen.
Man kann gut nachvollziehen, wie das so gelaufen ist. Es hätte so können laufen, wie es da beschrieben wird.
Wenn man den genauen Ablauf kennen würde. Oder ist ja dann nur eine These, wenn der Gauguin von was gewusst und was gesagt hat. Also ich nehme ja nicht an, dass man ihn einvernommen hat, bevor man nicht den Vinzenz van Gogh gefunden hat. Und wenn er auch bei der ohnmächtigen Person war, hat er ja gesehen, dass der kein Ohr mehr hat. Also da müssen wir ganz genau den Ablauf kennen. Das ist ja immer noch wichtig, auch in einer Strafuntersuchung unserer Tage. Wann hat wer wie was können wissen, von wem? Wenn die Polizei irgendwie durch Fragen relativ viele Infos schon weitergibt, kann eine Person das aufnehmen und allenfalls einspinnen in die eigenen Aussagen. Und dann ist immer die Frage, was ist originär, was hat sie können wissen, was hat der Zeuge erst über die Fragen von der Polizei erfahren und sich zusammengeriemt.
Also, dass der Gauguin, um seine Haut zu retten, das auf die Schnelle erfunden hat, oder? Dass der Vinzenz sich selber das Ohr abgeschnitten hat.
Ja, also wenn er ihm das Ohr abgeschnitten hat, dann weiss er, dass der Vinzenz kein Ohr mehr hat. Ergo, wenn er einvernommen wird, hat er gesagt, ja, er hat das selber gemacht. Jetzt ist die Frage, hat der Wert von dieser Aussage, hängt davon ab, hat er vor dieser Aussage der Vinzenz van Gogh ohnmächtig in seinem Bett gesehen oder nicht? Hat er mit eigenen Augen gesehen, er hat wirklich kein Ohr mehr und dann hat er sich zusammenreimen können? Oder hat er das unter der Tür gesagt, ohne den Vinzenz gesehen? Aber hat ihm dann das allenfalls der Polizist vorher gesagt, hey, der hat kein Ohr mehr? Also da ist dann der Ablauf entscheidend zur Würdigung von dieser allfälligen Aussage. Und darum ist es eben sehr wichtig, dass man in Strafuntersuchungen zuerst ganz offen fragt, was wissen Sie zu dem Sachverhalt, ohne schon zu viele Infos zu geben.
Und das Gemeine ist natürlich, der Vinzenz ist eben psychisch nicht robust und man kann ihm das noch schnell unterschieben, dass er sich selber das Ohr abgeschnitten hat.
Eben, das ist aber das Nächste, oder? Das ist auch so zweischneidig. Einerseits ist bekannt, dass der Van Gogh psychische Probleme hat, also Depression oder eine Art Psychose, würde ich jetzt sagen. Und dann ist natürlich extreme Verhaltensweisen liegen ja dann nahe. Also einerseits kann man es ihm vielleicht leicht unterschieben, sagen, hey, du hast im Wahn selber das Ohr abgeschnitten, weil er es nicht mehr weiss. Andererseits kann es aber auch umgekehrt sein. Weil er in derartige Warnsituation geratet, kann es ja sein, dass er sich selber so ein Ohr abschneidet.
Ja, also das kann durchaus quasi passiert sein. Er hat einfach bis jetzt noch nicht so die krassen Anfälle gehabt, wie er nachher später, oder? Er wird dann richtig, er hat ja nachher so Anfälle und wird immer wieder eingesperrt sozusagen und leiden ziemlich. Und dort kann man nachvollziehen, dass man dann irgendwann sich selber etwas zu leid tut. Aber zu dem Zeitpunkt war es mehr, dass er sich auf den Gauguin so fixiert hat und ihn hat wollen behalten als Partner, als Malpartner.
Ja, das stimmt. Er hat sich ja dann auch 2 Jahre später oder 3 Jahre später ist er dann gestorben. Und das ist ja auch eine Selbstverletzung. Also er ist aus, hat sich erschiessen hat es dann aber nicht, also hat sich erschossen, aber davon ist er nicht tödlich gewesen. Aber von der Folge von dem Schuss ist er dann gestorben. Also so selbstverletzend ist, wie du sagst, das ist nicht ein singuläres Ereignis. Aber das Ohr ist quasi wie der Anfang, sagst du.
Könnte der Anfang sein. Es könnte auch sein, dass sie wirklich gestritten haben. Und ich meine, der Gauguin war ja auch nicht die einfachste Person gewesen, denke ich.
Ja, und der Gauguin war, glaube ich, Matros gewesen. Der hat gewusst, wie man fightet. Eben, er läuft da mit einem Degen rum. Also wahrscheinlich auch kein Kind der Traurigkeit. Er hat seine Frau und seine 5 Kinder einfach stehen lassen. Aber das macht ihn noch nicht zu einem Täter, der in einem Streit einen anderen Sorge abhält. Also weißt du, das ist noch schwierig, von einem Vorleben zu schliessen auf eine mögliche Straftat.
Ja.
Es ist einfach, aber sehr gewackelig, sehr sandiger Boden.
Das gilt für beide.
Mhm. Der Indizienprozess, den dann die 2 Autoren führen, das eine ist eben die Fähigkeit als Fechter vom Gauguin, führen sie an als Indiz. Aber eben, wie gesagt, nur weil er gut fechtet, heisst, ist das nicht der Beweis, dass er könnte es abhauen, aber das ist nicht ein näherer Beweis. Dann sagen sie, es gibt in der Kunst vom Gauguin gibt es symbolische Anhaltspunkte. Im Sportwerk hat es gewisse Bilder, wo Sonnenblumen, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, da hat es eine Sonnenblume dargestellt hinter einem Leichentuch auf einem Stuhl. Und sie sagen, das ist wie eine verdeckte Botschaft, allenfalls auch vom Unterbewusstsein vom Gauguin, wo er wie seine Schuld später verarbeitet. Was haltest du von dieser These?
Das finde ich sehr schwierig, zum so Bilder so interpretieren.
Ja, sie sagen, das ist einfach sehr außergewöhnlich, dass auf einmal das Element von Sonnenblumen 2-3 Mal erscheint. Das Sonnenblumen hat ein Auge drin, das interpretieren sie als keins Auge. Und dann eben das Leichentuch. Und für sie ist klar, Sonnenblumen ist das Symbol von Van Gogh. Weißt du, es gibt ja dann in Arles, tut ja der Van Gogh für den Gauguin auch ein Zimmer einrichten. Und dort ist ja unter anderem auch das Bild von der Sonnenblume drin.
Ja, das kommt mal vor, oder? Es gibt scheinbar auch ein Bild vom Monat, glaube ich, mit Sonnenblume. Und dann sagt der Gauguin, aber ich finde dies viel schöner. Also er schwärmt für das Bild von Van Gogh. Aber der Gauguin hat ja auch noch viele andere so Bilder mit dem Jesus und Leichentuch und Kreuzigung. Also er hat viel Symbolik und die so zu interpretieren, finde ich sehr schwierig.
Ich glaube es auch, dass da die Autoren ein bisschen weit gehen. Und das hast du halt oft, wenn du irgendeine These hast und du willst die unbedingt beweisen haben, dann interpretierst du alles auf das an. Oder das ist nicht jetzt, das passiert nicht nur denen, das hast du auch in Strafuntersuchungen da heute in der Schweiz. Also du hast eine These und dann wirklich jedes Beweismittel schauen, was beweist es wirklich. Und nicht nur auf eine Sichtweise abklappern. Und natürlich ist es natürlich viel schwieriger. Also es ist ja menschlich, dass man sagt, das beweist das, oder? Und dann hast du so quasi so wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Du siehst dann in allem den Beweis für das, was du beweisen willst.
Genau, aber gerade zum Bilder interpretieren, das kennt jeder von uns, dass jeder sieht etwas anderes drin. Ist das schlechteste Beweismittel.
Genau, und das ist eben auch das ursprüngliche Beweismittel. Die 2 Autoren sind in einem Museum in Russland, sehen das Bild und das haut sie fast aus den Socken und sie sind so erschüttert und sie glauben darin, den Beweis zu sehen. Also der unsichere Beweis ist der Ursprung von ihrer ganzen Untersuchung. Und das zeigt eigentlich eben, wie sehr sie dann gewünscht haben, ihre These zu beweisen zu haben. Also ich finde, das ist sehr verräterisch, wenn man die Geschichte kennt, wie sie überhaupt den Fall angefangen haben zu ermitteln.
Darf ich fragen, warum haben sie das überhaupt wollen ermitteln? Wieso ist das so wichtig?
Ja, sie sehen das Bild und auf einmal sind beide wie erstarrt und haben sofort die These, die Idee.
Dass dann, nicht der Vincent sich selber so abschnitt.
Ja, sondern dass eben der Gauguin ist und dann eben der Pakt des Schweigens. Es ist natürlich auch, oder? Es wäre natürlich eine Jahrhundertsensation. Also du willst ja dann so sehr das beweisen, weil du wärst ja der Erste und es wäre ein super Clou. Du wärst der Mega-Sherlock.
Es gibt dann eine Geschichte mehr, oder? Es gibt ja die Porträts von Van Gogh, wo er mit dem abgeschnittenen, mit dem verbundenen Ohr sich gemalt hat. Das kommt natürlich wie eine andere Bedeutung über. Bisher hat man das Bild angeschaut und ist davon ausgegangen, der Van Gogh hat sich da selber verletzt und tut sich so porträtieren. Und jetzt kommt eine andere Geschichte plötzlich ins Spiel. Das hat natürlich, es hat eine grosse Wirkung.
Ja, ja, eine riesige Wirkung. Das ist halt auch immer die Frage bei der Interpretation von Bildern. Wie sehr, oder auch bei Büchern, wie sehr willst du die Vorgeschichte von den Autoren oder vom Künstler kennen? Auf wie sehr tust du auf das auch dann hinterpretieren? Also weißt, wenn du die Van Gogh-Geschichte nicht kennst, liest du die Bilder anders, als wenn du dann eben die Geschichte kennst.
Ja, das stimmt. Mich interessiert immer der Künstler, der das Bild macht. Ich finde das...
Wieso denn?
Ja, weil ich will wie verstehen, wie kommt er auf das Motiv, wie kommt er, wieso malt er das, wieso malt er das so? Einfach zum noch näher ans Bild kommen. Also wenn ich ein Van Gogh-Bild hier im Kunsthaus Zürich anschaue, dann berührt mich das heute noch, weil ich denke an ihn, der davor steht und mit seinem Kopf und mit seinem Wahn und mit seiner Spleen und mit seiner Leidenschaft für das Motiv, dass er das dort vor dieser Leinwand gestanden ist und das gemalt hat. Das fasziniert mich.
Ja, das ist fantastisch an seinen Briefen. Ich habe ja da auch eine Version. Ich habe einfach nicht alle Briefe, sondern nur eine Auswahl und auch gekürzt. Aber das Wahnsinnige ist ja, er tut fast sehr regelmäßig seinen Brüder schreiben. Und er beschreibt ja dann einmal, was er gesehen hat und was er malt und macht noch eine Skizze von dem Bild, das er gemalt hat. Also du kannst dann so richtig den Prozess von der Entstehung vom Bild nachvollziehen.
Genau, er beschreibt die Farben von seinen Bildern und er beschreibt, dass er so schön, also er ist auch schriftstellerisch begabt, denke ich. Er kann sich sehr gut ausdrücken, er ist sehr belesen, er kennt sehr viele Künstler. Er kann viel erzählen, er hat viel zu erzählen. Aber die Schilderungen von seinen Bildern sind sehr schön.
Wir können ja vielleicht noch schnell ein Beispiel. Hast du gerade ein Beispiel oder wollen wir das nachher machen?
Ich habe etwas anderes Interessantes gefunden, wo er schreibt: Meine Geduld ist am Ende, mein lieber Bruder, ich kann nicht mehr. Man muss es ändern, selbst wenn es schlimmer werden sollte. Indessen besteht die Möglichkeit, dass die Veränderung mir wohltut. Die Arbeit geht gut. Ich habe zwei Bilder von frischem Gras im Park gemalt. Darin liegt die äußerste Einfachheit. Hier eine kleine Skizze.
Dann muss ich noch ein Foto machen, dann kann ich das in den sozialen Medien zu dieser Stelle publizieren.
Ein Kiefernstamm, violett-rosa, das Gras mit weißen Blumen und Löwenzahn, ein kleiner Rosenbaum und andere Baumstämme im Hintergrund. Ich werde dort viel draußen sein und dann verschlingt mich sicher meine Arbeitsfreude und macht mich für alles andere unempfindlich und gibt mir gute Laune. Also er hat sich gerettet mit seiner Malerei, mit seiner Beobachtung, Naturbeobachtung und das Malen.
Und man muss ja sagen, das ist jetzt eine Tuschzeichnung, die in einem Brief von ihm ist und dann schildert er die Farbe von seiner Zeichnung. Hast du jetzt von dieser Skizze, oder wo du jetzt gerade vorgelesen hast, das muss aber sein, bevor er auf Arles ist? Oder wo, wenn,
nein,
wo
das sie, ist später.
Das ist nach Arles?
Viel später, ja.
Aha.
Also kurz vor
seinem Tod.
Kurz, ja.
Ein weiteres Indiz, wo dann die zwei Autoren aufführen, ist eben, dass der Gauguin unmittelbar nachdem der Van Gogh sein Ohr verloren hat, also am Tag darauf, am 24. zurück auf Paris reist. Also das findet sie wie unerklärlich, dass der seinen Freund in diesem Zustand allein lässt. Immerhin tut dann der Gauguin noch am Bruder schreiben, hey, etwas ist nicht gut mit dem Vinzenz, aber der Gauguin geht dann auf Paris.
Ja, ich kann mir vorstellen, es sind zwei so ein bisschen recht spezielle Menschen, die hier zusammengekommen sind. Der Vincent vielleicht auch sehr eben psychisch labil oder impulsiv. Sehr impulsiv und emotional. Der andere hat vielleicht auch genug gehabt, hat auch keine Geduld gehabt und gar keine Nerven, mit dem Vincent da zu bleiben. Dann ist das passiert und er haut einfach ab. Er hätte ja wollen gehen und der Vincent hätte ihn zurückhalten wollen. Oder? Er hätte ihm quasi wie wollen sagen, hey, bleib doch da, das tut dir gut. So wie es mir gut tut, tut es dir auch gut. Uns verraten.
Speziell ist aber auch, dass er ausgerechnet in der Nacht, wo der Vincent so verliert, in einem Hotel schläft, obwohl er permanent kein Geld hat. Also in Arles, also man kann schon sagen, es hat wahrscheinlich schon zünftig geklopft, dass der eine dann geht ins Hotel übernachten. Also der muss sagen, ich gehe jetzt heim und ich gehe sofort, oder? Und dann geht er ins Hotel, der Vincent bleibt zurück. Also falls er sich dann selbst verletzt hat, ist eine Ursache schon ein Stück weit im Verhältnis zum Gucken zu sehen.
Ja, das kann man auch schon so sagen.
Und speziell ist ja dann auch, dass der Gogo am nächsten Morgen einmal festgenommen wird. Also es muss einmal ein Grundverdacht da gewesen sein, dass er etwas damit zu tun hat. Was man auch sagen muss, der Gogo ist dann nach Paris, aber er hat sein Zeug im Haus zurückgelassen. Wie wert ist das?
Er ist Hals über Kopf gegangen.
Er ist Hals über Kopf auf Paris.
Ja, er hat den Vincent nicht mehr ausgehalten, aber gleichzeitig hat er vielleicht auch gewusst, er hat ein Seich gemacht und muss jetzt davon, oder? Muss nicht den gleichen tun und einfach nicht dumm sein. Könnte auch sein.
Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt mich jetzt würde denken, ich wäre es gewesen, dann mache ich mich ja erst recht verdächtig, wenn ich dann quasi Hals über Kopf nicht mehr da bin. Also was traust du ihm? Du kennst den Gauguin besser. Was traust du ihm dazu?
Ah, das ist vielleicht schwierig, jetzt so zu spekulieren. Ich denke, der hat gar nicht viel überlegt. Der ist vielleicht auch verschrocken, egal ob er das Ohr geschnitten hat oder der Vincent selber. Aber
ist klar, verschrocken. Wie wert ist das, dass das Wertvollste, das er besitzt, hat er zurückgelassen? Nämlich seine Skizzenbücher. Sogar den Schlüsselbund hat er dort gelassen. Er hat nicht irgendetwas dort gelassen, sondern einfach schlicht alles.
Ja, das ist noch krass. Das heisst, er ist wirklich verschrocken und ist wie abgehauen. Er hat wie müssen aus der Situation weg.
Und das wissen wir sicher, dass das so gewesen ist, weil der Gauguin nachher am Vincent Brief schreibt, wo er sagt, hey, schick mir das Zeug nach auf Paris.
Ja, in seinen Briefen ist der Vincent nachher wieder mild und sehr freundschaftlich. Er hat sogar ihm die Möbel nachschicken und alles. Also er hat gar nicht, man spürt nicht etwas Böses oder einen Streit.
Eben, der Vincent schickt dann das Zeug auch wirklich noch.
Wie wenn er nichts gewesen wäre. Also man spürt nichts in den Briefen gegen den Gauguin.
Was schreibt denn der Vincent am Theo über im Nachgang vom Spital oder während im Spitalaufenthalt?
Also der Brief, wo er ja schreibt, gerade wo er noch im Spital ist, da hat es ja noch einen Abschnitt vom Arzt drin, dem will ich jetzt dir kurz etwas vorlesen.
Ah, super, ja.
Also, sein Brief, da, wo er noch im Spital ist. Mein lieber Theo, um dich ganz zu beruhigen, schreibe ich dir einige Worte im Arbeitszimmer des Assistenzarztes, Herr Dr. Rey, den du selbst sahst. Ich werde noch einige Tage im Hospital bleiben, darf dann darauf rechnen, in aller Ruhe in mein Haus zurückzukehren. Jetzt bitte ich dich nur um ein einziges, dich nicht zu beunruhigen. Denn das beunruhigt mich zu sehr, das betont er. Jetzt wollen wir von unserem Freund Gauguin reden. Habe ich ihn erschreckt? Warum gibt er mir kein Lebenszeichen? Er muss doch mit dir weggereist sein.
Also mit dir, Theo,
ja,
einem Bruder.
Nach Paris.
Mhm.
Der Arzt im gleichen Brief schrieb, ich füge einige Zeilen dem Briefe ihres Bruders bei, um sie meinerseits seinetwegen zu beruhigen. Ich bin glücklich, dass meine Voraussagen sich verwirklicht haben und dass dieser Erregungszustand vorübergehend war. Und so weiter und so fort.
Also er ist gemäss dem Arzt in einem außerordentlichen Zustand gewesen.
Genau.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnappt ihr doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.